Ja, alle Jahre wieder kommt die Advents- und Weihnachtszeit. Nicht nur für die Lebenden in unserem Kulturkreis, die Glaubenden, die irgendwie noch etwas mit dem Christkind und der damit verbundenen kirchlichen Tradition anfangen können. Alle Jahre wieder bekommt auch in dieser Zeit ein biblischer Prophet große Aufmerksamkeit. Er ist gewissermaßen der Weihnachtsmann der Bibel geworden. Natürlich nicht im roten Klamauk-Outfit des übergewichtigen, pausbäckigen Herrn mit dem großen Geschenkesack. Abgesehen von der Vorgeschichte mit dem Bischof Nikolaus ist auch dieser Weihnachtsbrauch, wie könnte es anders sein, made in USA, etwa um 1820 kreiert worden. Die endgültige Ausgestaltung mit einem weltweiten Siegeszug trat der Weihnachtsmann an, na, wisst ihr es, 1930, mit einer Zuckerbrause, brauner Färbung, besser bekannt unter dem Namen Coca-Cola. Aber so wenig wie dieser und alle anderen Weihnachtsmänner es mit dem Christentum zu tun haben, hat es auch der biblische Prophet nicht. Der zog seinerzeit im Auftrag Gottes mit einem Sack von Botschaften durch die jüdischen Lande, die man dort nicht immer gerne hörte. Ja, manchmal waren sie sogar unglaublich. Er traf auch auf Zuhörerinnen und Zuhörer, denen angesichts ihrer Lebenslage so gar nicht zum Feiern zumute war. Ihre Hoffnung und Besserung ihrer Lage starb ebenfalls, wie bekanntlich, alle Hoffnung zum Schluss. Und in diese Situation hinein kam da einer, der rief zu Mut und Zuversicht auf. Das klang damals wie heute so, wie es in dem Predigttext zu lesen ist. Dort heißt es: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche entstehen. Und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der der Heilige Weg heißt. Es wird kein Löwe sein, kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen, nach Zion kommen und jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Dazu drei Gedanken. Der erste: Propheten müssen in ihrer Zeit verstanden werden, aber ihre Botschaften weisen über ihre Zeit hinaus. Wie wir eben hörten, alles wird gut. Wie ist das gemeint? Und das dritte: Advent ist der Türspalt zu Gottes neuer Welt. Ja, so ein prophetischer Text, und damit zum ersten, muss in seiner Zeit verstanden werden. Und die Botschaften von Gott weisen aber von den Propheten über diese Zeit hinaus. Längst haben natürlich Bibelleser erkannt, um welchen Hoffnungspropheten es geht, der im Monat Dezember oft zitiert wird. Seinen Namen kann man übersetzen mit Gott rettet oder eben hebräisch Jesaja. Wir hörten das 35. Kapitel, die Verse 3 bis 10. Sein Buch wird besonders in der Weihnachtszeit dazu herangezogen, die Ankunft des Messias, sprich Christus, aus dem Alten Testament als vorausgesagt zu beschreiben, so auch der heutige Predigttext. Dabei sollte man aber, wie ich finde, etwas vorsichtiger sein und immer die jeweilige Zeitgeschichte mit im Blick haben. Etwa um 740 vor Christus trat er zum ersten Mal im Reich Juda im heutigen Nahen Osten in Erscheinung und sollte etwa 40 Jahre wirken, eine lange Zeit, besonders in jener Zeit. Wir erinnern uns, das Volk Israel hatte sich nach dem Großreich Salomos in zwei Reiche gespalten, das Nordreich Israels mit den führenden Stämmen Ephraim und Manasse und das Südreich Juda mit den Stämmen Juda und Benjamin, die dort bestimmend waren. Ein üblicher Bruderzwist hatte dazu geführt, Neid, Missgunst und Überheblichkeit waren die zersetzenden Triebfedern, damals wie heute. Das Südreich hatte den Tempel und war deshalb überzeugt, Gott ist mit uns. Dessen war sich aber auch das Nordreich gewiss, die ihr eigenes Heiligtum aufbauten. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Im sogenannten Syrisch-Ephraimitischen Krieg ab 734 kämpfte das Nordreich sogar zusammen mit Syrien gegen das brüderliche Südreich, das eine andere Politik gegenüber der Großmacht, der damaligen Großmacht Assyrien anstrebte und sich schließlich mit ihm verbündete. Doch 721 vor Christus ging das Nordreich dann in den assyrischen Angriffen unter. Die Bevölkerung wurde größtenteils verschleppt. Wie immer leiden damals wie heute im Krieg nicht nur die Kämpfer, sondern vor allem auch mit zunehmender Dauer die Zivilbevölkerung. Und wenn so ein Kampfgeschehen fast 20 Jahre dauert, dann ist wohl jede Hoffnung auf Besserung gestorben. Jesaja hatte in jener gar nicht so guten alten Zeit eine besondere Berufungsgeschichte nachzulesen in Jesaja 6. Er hatte einen doppelten Auftrag. Er sollte Unheil und Erlösung gleichermaßen verkünden. Diese Botschaft lässt sich vielleicht mit seinem kurzen Satz aus Jesaja 7, 9 beschreiben. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Oder anders gesagt, glaubt ihr, so bleibt ihr. Das galt gleichermaßen für Nord- und Südreichbewohner. Jesaja kritisierte, dass die politischen Führungen der Reiche, aber auch das Volk, ihr Vertrauen nicht auf Gott, sondern auf sich selbst setzten. Klar, man opferte, ging in die Heiligtümer, um zu beten, aber Religion war zur Deko geworden, wie unser Glitzer zur Weihnachtszeit. Diese bei uns so aus germanischem Brauchtum vor die Hütte gestellten Tannen, das waren dort die heiligen Bäume. Um sie herum man ein wenig Heidentum praktizierte. Jesaja kritisierte das scharf. Jesaja 1, 29 bis 31 nachzulesen. Es war auch nur ein kleiner Schritt von diesem Gedanken, mit heidnischen Völkern Bündnisse zu schließen, wie eben mit den Assyrern. Jesaja und die Gleichgesinnten mussten sich als Antwort auf ihre Anklage gefallen lassen. Sie bekamen zu hören, redet zu uns, was angenehm ist. Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Obschon es lange Jahre dauerte, kam es zunächst für das Nordreich im wahrsten Sinne des Wortes, wie eben gehört, genau so. Das Südreich bekommt unter König Hiskia, der auf Jesaja hörte, eine zweite Chance. Hiskia glaubte Gott der ihm nicht nur sein Leben um 15 Jahre verlängerte, sondern auch dem Volk das Bleiberecht sicherte. Glaubt ihr, so bleibt ihr. Haben wir heute anderes zu verkünden? Aber heißt das auch für die Gläubigen dann, und das ist der zweite Gedanke, alles wird gut? Wie ist das gemeint? Ermutigender als mit so einem Satz können wir sicher Menschen nicht begegnen, die große Sorgen haben oder in Lebenskrisen stecken, oder? Da schreiben wir schnell ein Kärtchen oder eine WhatsApp mit dem Jesaja-Text: Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Andersherum gesagt, verlass dich darauf, Gott wird dir helfen. Alles wird gut. Ich sehe zu Recht Fragezeichen in manchen Augen. Jesaja verkündete die Botschaft von der Hilfe Gottes in einer für das Volk Israel undurchschaubaren Situation, wie sie kennzeichnend ist für alle Krisen. Es gab zudem nicht im Entferntesten die Informationsmöglichkeiten, die wir heute haben, um eine persönliche oder staatliche Krisensituation einzuschätzen. Die Menschen hatten jedoch ebenso mit den Folgen zu kämpfen, die Kriege ebenso mit sich bringen. Und führt darüber hinaus ein jahrelanges Leiden ohne Besserung, damals und heute, nicht zu der Frage, die der Psalmist im Psalm 42 stellt: Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und mit jedem neuen Schlag wird die Frage drängender und die Furcht größer. Wo ist nun mein Gott im Leid? Diese Frage ist Jahrtausende alt und nicht von Atheisten erfunden, sondern von biblischen Zeugen aufgeworfen. Ich könnte persönlich mit Hiskia sagen, er war an meiner Seite und half, als ich vor nunmehr 8 Jahren, lange Zeit, lebensbedrohlich erkrankte. Aber war es Gott oder die Medizin? Wäre ich nur wenige Jahre vorher erkrankt, so hätte mir die rettende Therapie nicht zur Verfügung gestanden. Und so starben viele Generationen von Christen weit vor oder um das 60. Lebensjahr, weil sie eben diese Unterstützung nicht hatten. Martin Luther starb im Alter von 62 Jahren an einem Herzleiden. Da wäre heute medizinisch sicher noch einiges möglich gewesen. Paul Gerhardt, dessen Lieder wir eben gesungen haben, wurde immerhin 69 Jahre alt. Seine Frau starb 8 Jahre zuvor nach langer, schwerer Krankheit. 4 seiner 5 Kinder starben in jungen Jahren. Auch in seiner christlichen Nachbarschaft sah es natürlich nicht anders aus. Was da alles heute medizinisch möglich gewesen wäre, ahnte Paul Gerhardt natürlich nicht. Es kam auch bei ihm kein Jesus bei seinen todkranken Töchtern vorbei und sagte: Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Ihr erinnert euch, das war die Tochter des Jairus. Aber das Beispiel zeigt, wie viele, es ist nicht so einfach. Gott kann in das Leiden dieser Welt eingreifen, sonst könnten wir natürlich alle Gebete vergessen. Aber diese Feststellung ist beunruhigend und verstörend zugleich. Warum tut er es hier bei mir und dort nicht? Es gibt keine befriedigende Antwort darauf, aber Hinweise, die sehr individuell sind. Jede Lebensgeschichte ist anders, aber diese Welt wird vom Bösen in vielfältiger Form bestimmt. Dazu gehört der Krebs ebenso wie die diabolischen Kriegstreiber gestern und heute. Unser Planet ist und bleibt die arme Erde, wie es Paul Gerhardt in einem Lied schrieb. Hier trage ich des Leibes Joch, so dichtete er, aber ausgerechnet in dem Lied, geh aus mein Herz und suche Freud, in dem die Schönheiten des Lebens beschrieben werden. Wir leben und bleiben Zeit unseres Lebens in der Spannung zwischen Gut und Böse. Der Spruch, alles wird gut, ist eine sterbende Hoffnung für diesen Planeten und ihre Menschen mit und ohne Wärmepumpe. Vieles bewegen Menschen zum Guten. Dazu gehört auch der medizinische Fortschritt. Dazu sind wir auch als Christen aufgefordert. Aber unser sonntägliches Standardgebet mit dem Wunsch, erlöse uns von dem Bösen, wird nicht auf dieser Erde erfüllt. Wir können sicher sein, dass Gott letztlich das Böse überwinden will und wird. Er will Rettung und nicht Untergang. Aber wir erinnern uns an Jesaja. Glaubt ihr nicht? So bleibt ihr nicht. Genau dieses Abrücken von Gott stand im Zentrum seiner Kritik. Politik ohne den Bekenntnissatz, so wahr mir Gott helfe, ihr erinnert euch vielleicht, führt dazu, was Jesaja so sagte. Weh denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen, die sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen, weil sie zahlreich sind, und auf Reiter, weil sie stark sind, aber den Heiligen Israels nicht befragen. Jesaja 31. Vieles unserer Leiden ist auch selbst verursacht, auch im privaten Bereich. Viele unserer Erkrankungen und oft früher oder später damit verbundenes Leid sind unserem Lebenswandel geschuldet. Oftmals, aber auch sogar unverschuldet. Man denke an die zahlreichen gefährlichen Stoffe in Nahrungsmitteln, gegen die wir uns nicht wehren können, und vieles mehr. Alles das sind Elemente einer Welt im Widerspruch zwischen Gut und Böse. Und natürlich, das kennen wir auch aus der Hiob-Geschichte, suchen wir nach verständlichen Gründen, warum ein gläubiger Mensch Leid erfährt. Gibt es da nicht doch eine verborgene Sünde? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. So sagen wir. Und die Großen doch dann wahrscheinlich erst recht, oder? Vergessen wir nicht dabei, was selbst der alttestamentliche Psalmist zu bedenken gab. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern und nicht ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Psalm 103. Genau diese Botschaft übermittelt Jesaja dem ungehorsamen Volk Israel. Aber alles wird gut, ist ein zeitlich sehr begrenzter Satz. Viele Israelis hatten die Rettung schon abgeschrieben. Und wir neigen auch in unserer Klickzeit mit unseren Gebeten dazu, dass alles sofort und auf einen Klick passieren muss. Aber ausharren und das Leiden ein Stück weit zu ertragen, das ist schwierig, oder? Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, Römer 12, 12. Das heißt auch, wir werden das Leid dieser Welt nicht los, aber weder bedeutet das, auf die Anpflanzung eines Apfelbäumchens zu verzichten, noch die ungespritzten Bioäpfel in den Blick zu nehmen. Aber wir werden das Heil dieser Welt nicht in der Welt erwarten. Genau an dieser Stelle wird übrigens der Jesaja-Text noch sehr interessant und ist sehr typisch für prophetische Botschaften mit einem Blick in eine ganz andere, ja unvorstellbare Welt. Wir werden in dieser Welt ankommen. Adventus, lateinisch, wir leben auf diese Welt hin in der dann tatsächlich alles gut wird. Und das ist der letzte Gedanke. Advent ist der Türspalt zu Gottes neuer Welt. Propheten, damit auch unser Jesaja, sind zutiefst gespaltene Persönlichkeiten. Auf der einen Seite sind sie ganz im Diesseits verhaftet, aber auf der anderen Seite wird ihnen in Verbindung mit ihrem Auftrag die Tür zu Gottes Welt ein Stück weit geöffnet. Manchmal stehen sie nur davor und hören etwas, man nennt das Audition. Manchmal, ein anderes Mal, sehen sie hindurch, haben eine Vision. Jesaja ermutigte seine bedrückten Zuhörer: Reißt euch zusammen, Gott wird euch helfen. Das wird dann jeder sehen, die Augen der Blinden werden aufgetan und die Taubenohren werden verstehen. Gemeint die Leute, die sich dagegen wandten gegen seine Botschaft. Das alles konnten seine Zeitgenossen verstehen. Aber spätestens ab Vers 6 wird es merkwürdig, was da nicht alles passieren sollte. Lahme und Stumme haben keine Gebrechen mehr. Da, wo Wüste ist, soll mit viel Wasser Fruchtbares entstehen. Löwen und reißende Tiere werden auf dem heiligen Weg keine Chance haben. Für die Erlösten wird dann alles gut. Diese Bilder verschränken die Erlösung aus der politischen Bedrückung und die Rückkehr nach Zion mit dem Schauen auf eine ganz andere Welt, in der Leid ein Fremdwort sein wird, in der alles aus der Schöpfung wieder gut sein wird. Ob Jesaja das alles verstanden hat, was ihm Gott da auftrug? Wir wissen heute viel mehr, natürlich, und können vieles anderes viel besser einordnen. Wir glauben, dass der Christus Gottes angekommen ist und für viele Fäden, die aufgenommen wurden aus dem Alten Testament, dass er sie verknüpft hat. Jesus war und ist der Mitleidende, der Menschen zur Seite stand, sie nicht allein ließ in Not und Tod. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, Markus 1, wie er es sagt. Oder nochmal mit Jesaja: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ich fasse zusammen. Propheten müssen in ihrer Zeit verstanden werden, aber ihre Botschaften weisen über sich selbst hinaus. Der Prophet Jesaja hatte den Auftrag, das aus dem Ruder gelaufene Israel zurück auf den Weg Gottes zu bringen. Er verkündet einen Gott als den Retter, der Israel sogar aus selbstverschuldeten Schwierigkeiten heraushelfen will. Der politische Totalschaden in dieser Zeit soll sich gegen allen Anschein zum Guten wenden. Zurück nach Zion, nach Jerusalem. Aber er ruft uns über alle Zeiten zu: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es in Timotheus heißt. Damals wie heute heißt es aber dazu: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Aber auch für die Gläubigen ist das nicht so einfach mit diesem Spruch: Alles wird gut. Wie ist das gemeint? Wir wissen aus unserem Leben, dass das nicht so ist. Das Schöne und Helle im Leben ist zeitlich. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So ein Hinweis Martin Luthers auf ein gregorianisches Kirchenlied, dann vielleicht mal für Norbert: Media vita in morte sumus. Die Liste der Leidenden und des Leids in dieser Welt ist lang und da ist kein Unterschied zwischen den Glaubenden und den Zeitgeistmenschen. Das Leiden ist aber der steinige Weg zum Himmel, aber wohl auch der einzige. Jesus selbst ist ihn gegangen als wahrer Mensch mit allen Ängsten und Bedrängnissen, die wir auch kennen. Es ist ein dunkles Geheimnis, warum die Welt den bösen Mächten ausgesetzt ist und Gott denen nicht sofort ein Ende setzt. Wir wissen es nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die an einer einfachen Antwort vom Sündenfall bei der Hand sind. Wir leben und bleiben bis zu unserem letzten Atemzug in der Spannung zwischen Gut und Böse. Wir können und sollen uns auf die Seite des Guten stellen. Der gute Gott reicht uns seine Hand für den Weg durch das Böse. Alles wird erst gut, wenn sich die Tür zu einem ganz anderen Leben öffnet. Vorher ist uns nur, wie Jesaja bestenfalls vergönnt, durch den Türspalt das Licht der anderen Welt zu sehen. Die Adventszeit kann uns darauf hinweisen, denn Advent ist der Türspalt zu Gottes neuer Welt. Vermutlich würde man Jesaja heute psychiatrische Hilfe anbieten. Er hatte Auditionen und Visionen, die das unvorstellbar Zukünftige vorhersagten und in der Zeit kaum verstanden werden konnten. Aber was er von Gott hört und sieht, reicht darüber hinaus und ist gewiss auch für ihn unverständlich. Manchmal hielt er es buchstäblich im Kopf nicht aus, Jesaja 6, Vers 5. Er ist aber nicht verrückt, sondern entrückt in eine andere Zeit, die nicht mehr Zeit ist. Die Zeit ist dann erfüllt und die irdischen Maßstäbe sind zerbrochen. Das ist letztlich auch die Botschaft im Advent. Dankbarkeit für das, was schon ist, und Hoffnung auf das, was noch kommt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.